Beweggründe. Der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe. Wir geben Geflüchteten eine Stimme. Mit Nora Abu-Un und Peter Runstroth-Bauer. Heute zu Gast die Psychologin Eva von Koik vom Psychosozialen Zentrum Düsseldorf.
Ja, wir freuen uns, Frau von Koik, dass Sie heute bei uns sind und wir gemeinsam über ein Thema reden, das ganz eng mit den Menschen verbunden ist, die zu uns kommen, die bei uns Schutz und Sicherheit finden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja ganz viel erlebt haben und im Gepäck haben. Und mit diesen Menschen und ihren Sorgen und ihren Nöten beschäftigen Sie sich im Psychosozialen Zentrum in Düsseldorf.
Was erleben Menschen? Ich lege einfach direkt mal los. Was erleben die Menschen auf der Flucht und mit welchen Traumata kommen sie dann zu Ihnen?
Das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren nochmal enorm verschärft. Die Fluchtwege sind deutlich gefährlicher geworden. Jedes Mal, wenn Europa sich wieder weiterhin abschottet, wird es noch gefährlicher für die Fliehenden. Die Geflüchteten haben in der Regel grundsätzlich einen guten Grund, warum sie ihre Heimat verlassen und nehmen extreme Risiken auf sich. Und es ist oft für uns natürlich auch erschütternd, in unserer Arbeit in einem großen interdisziplinären Team im Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge in Düsseldorf, was nicht nur in der Heimat durchgemacht wurde, sondern letztendlich auch auf den verschiedenen Fluchtwegen. Was genau das ist individuell unterschiedlich. Das können bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen sein, das wie die Situation in Afghanistan zum Beispiel, wo wirklich eine völlige Perspektivlosigkeit herrscht, wo Menschen verschwinden, wo zum Teil sogar Angehörige, kleine Triggerwarnung an der Stelle, sogar Angehörige dann nur noch den Körper wiederfinden, ohne Kopf beispielsweise. Also wo wirklich ein vollkommener Terror herrscht im Alltag für die allgemeine Bevölkerung. Aber es gibt auch andere Fluchtgründe, die vielleicht auch mehr manchmal familiär oder individuell biografisch sind. Wenn beispielsweise Geflüchtete der LGBTQI-Community zugehören, lesbisch oder schwul sind und enorme Verfolgung durchleben müssen. Persönlich arbeite ich gerade beispielsweise mit einer Patientin intensivpsychotherapeutisch, die aufgrund ihrer lesbischen Lebensorientierung und Identität von ihrer Familie zwangsverheiratet wurde in einem zentralasiatischen Herkunftsland, was wir hier ganz selten tatsächlich als Herkunftsländer unserer Geflüchteten haben, mit einer seltenen Sprache dementsprechend. Und sie hat nicht nur in ihrer Ehe dann sehr viel Gewalt durchleben müssen, sondern schafft es auch, sich zu trennen. Dafür aber wurde ihr von der Schwiegerfamilie der Sohn weggenommen. Das ist ein häufig in patriarchalen Familien übliches Muster. Das Kind gehört der Familie väterlicherseits. Die Frau trägt das Kind sozusagen nur aus. Das war für sie wirklich ein großer Schock. Dann hat sie sich auf die Flucht begeben. Es gab noch innerfamiliäre Zerwürfnisse, weil ihr viele Vorwürfe auch von ihrer Familie gemacht wurden. Und hier in Deutschland passierte dann nochmal etwas Furchtbares. Auch hier wurde sie in diesen unsicheren großen Gemeinschaftsunterkünften erneut vergewaltigt. Und das ist ein großes Problem. Darauf möchte ich hinweisen, dass die Menschen nicht nur in der Heimat und auf den Fluchtwegen schreckliche Dinge erleben müssen, sondern zum Teil auch hier in Deutschland. Und das ist etwas, was wir wirklich skandalisieren möchten und wo wir sagen, das geht so nicht. Große Gemeinschaftsunterkünfte brauchen Safe Spaces, brauchen Schutzräume. Alleinstehende Frauen brauchen Schutz. Das kann nicht sein, dass selbst hier so eine Traumatisierung fortgesetzt wird. Sie hat aus dieser Vergewaltigung Zwillinge, die sie zur Welt bekommen hat, ist hier sehr intensiv betreut und hat sich unglaublich gut entwickelt. Also sie würden das alles nicht ansehen, was ich gerade erzähle.
Da fällt mir direkt, also da frage ich mich natürlich, wie kommen Sie denn an solche Menschen überhaupt ran? Also wie, ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, da überhaupt einen Zugang herzustellen, wenn man allein schon diese Skizze einer Geschichte hört.
Uns gibt es natürlich schon länger als 25 Jahre und viele Geflüchtete haben davon profitiert oder haben vielleicht gesehen, Mensch, der Nachbar, der war immer so komisch. Der hat nur geweint und im Wohnzimmer gesessen, jetzt geht's dem gut. Was hat der denn gemacht? Also es gibt auch unter Geflüchteten natürlich dann einen guten Ruf einer Institution. Die Institution selber, beispielsweise wie die Jugendämter, in dem Fall war es das Jugendamt, was auf uns zukam, kennen das PSZ und auch die Krankenhäuser, die Ambulanzen, die Rechtsanwälte etc., Wir haben mindestens 3-mal so viel Anfragen, wie wir überhaupt Plätze haben. Und das ist tatsächlich das Schwierigste in unserer Arbeit, ist nicht den Zugang zu finden und das Vertrauen zu schaffen. Ich glaube, dafür ist der Leidensdruck auch sehr, sehr hoch tatsächlich. Sondern wie gehen wir mit den begrenzten Kapazitäten möglichst fair um und wie können wir die an diejenigen wirklich verteilen, die ansonsten keinen Zugang haben, die keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben, viele keine Krankenversicherung haben, seltene Sprachen sprechen und insofern keinen Zugang haben zu regulären Beratungen und dem Gesundheitswesen. Dafür sind wir dann da.
Bevor ich auf Ihre Arbeit eingehen, würde ich gerne noch mal auf die Menschen selber zurückkommen. Sie haben das Schicksal Ihrer Patientin geschildert, was am Ende ja, wenn Sie sagen, das würde man heute gar nicht mehr erkennen, die hat sich unheimlich stabilisiert und entwickeln können, aber die hat ja ein Wahnsinnspaket mitgenommen und mitgetragen. Und wenn ich mich an Geschichten meiner Großeltern erinnere oder meiner Eltern, die Gewalt im Krieg erfahren haben und möglicherweise selber auf der Flucht waren, das lebt ja ein Leben lang, nimmt man das mit. Ist das etwas, von dem Sie sagen können, das wird diesen Menschen vielleicht nicht so gehen, weil wir unmittelbar intervenieren können, sie unterstützen können, helfen können? Oder ist das für jeden so, der diese Gewalterfahrung auf seiner Flucht in seinem Leben mitnimmt?
Das hängt unheimlich davon ab, was ist das für ein Mensch? Welche individuellen Fähigkeiten und Ressourcen bringt dieser Mensch mit? Und es hängt am allerstärksten nicht unbedingt von dem Trauma ab, sondern, was wir vielleicht gar nicht erwarten würden, von der posttraumatischen Realität. Also wie ist das Leben danach? Ist es möglich, darüber zu sprechen oder ist es ein Tabu? Da unterscheiden sich zum Beispiel Naturkatastrophen, weil gemeinsam darüber gesprochen werden kann. Wir haben eine gemeinsame Story oft an der Stelle, während zum Beispiel Folter, sexualisierte Folter, ist enorm schambesetzt oder innerfamiliärer Missbrauch, worüber gar nicht gesprochen werden kann. Insofern, je eher Menschen Desastern ausgesetzt sind, die nicht man-made sind, also nicht bewusst durch andere Mitmenschen zugefügt wurden, sondern sozusagen schrecklicher Zufall sind, je mehr das kein Tabu ist, weil es eine größere Gruppe betrifft, je mehr sie anschließend sofort Unterstützung erfahren und wieder Gerechtigkeit hergestellt werden kann, umso eher können tatsächlich solche schweren Vorgänge nicht vergessen werden, die werden nie vergessen und können in Momenten, wo so ein Trigger erscheint, also klassisches Beispiel Silvesterböllerei für Kriegsgeflüchtete, das ist immer wirklich eine ganz große Herausforderung, diesen Lärm der Böller auszuhalten, was eben an die Bomben erinnern kann, an die Explosionen. So etwas kann dann in dem Moment wieder sehr belastend sein. Also das Eis bleibt so ein bisschen dünn, aber es kann durchaus sein, dass das Eis so dick wird, dass da drauf auch wirklich wieder ein bisschen Wiese wachsen kann, etc. Und wenn diese Bedingungen zusammenkommen, die ich gerade erwähnt habe, also viele Ressourcen, zum Beispiel eine sichere Kindheit, eine Naturkatastrophe, es wird gut geholfen, es entsteht ein Gefühl von Gerechtigkeit, dann kann so etwas gut verkraftet werden. Wenn wir kurz zum Beispiel auf Syrien schauen im Moment, da sehen wir genau dieses absolute Drama im Norden Syriens, weil diese Menschen dort komplett allein gelassen worden sind. Es gab ja sogar Bombardierungen, nachdem das Erdbeben stattgefunden hat und systematisch sowohl von syrischer als auch von türkischer Seite ein Abschotten dieser Region. Die Menschen müssen mit bloßen Händen in den Trümmern graben und das wird niemand dort vergessen können tatsächlich. Ganz anders, als wenn ein Haus einstürzt und sofort vor Ort Menschen sind, die helfen und dann ist es trotzdem ein riesengroßer Verlust, was dort entsteht. Ein Verlust von Hab und Gut, aber vor allen Dingen von menschlichen, wichtigen Beziehungen. Aber es wird geholfen. Die Menschheit ist da. Es wird unterstützt. Also diese soziale Unterstützung, das Gefühl, gesehen zu werden und Gerechtigkeit zu erfahren, das spielt eine ganz, ganz große Rolle bei der Genesung und ist natürlich, wenn wir auf die Geflüchteten schauen, die nach Deutschland ankommen, die im Asylverfahren abgelehnt werden, die schwere Traumafolgestörungen haben und aufgrund dieser Symptome nicht in der Lage sind, ihre Fluchtgeschichte überhaupt zu erzählen, dann ist das natürlich sehr dramatisch. Und dann finden wir wirklich sehr schwere Traumafolgestörungen.
Das heißt, wir sind als Gesellschaft, können wir ein wichtiger Teil des Genesungsprozesses sein und haben da auch eine wichtige Rolle und Verantwortung.
Ganz genau. Und in dem Moment, wo wir dieser Verantwortung gerecht werden, helfen wir nicht nur den einzelnen Menschen, und das ist ein hohes Gut aus humanitärem Grund, sondern in dem Moment haben wir ja auch Menschen hier, die ihre Ressourcen einbringen können. Das sind ja lauter Menschen mit Zielen, mit Wünschen, mit Perspektiven, mit vielen Fähigkeiten. Die Frau, von der ich eben sprach, die anfangs so schwer psychisch belastet war, hat in der Heimat aber auch mal Jura studiert und ist extrem gut sortiert. Also kriegt alle Termine, Logopädie, Physiotherapie, was auch immer für ihre beiden Jungs wunderbar auf die Reihe ist, zu jedem Therapietermin mehr als pünktlich. Also ist da sehr, sehr gut strukturiert und hat ganz, ganz viel Ambition. Also die möchte unbedingt etwas tun und hat aber aufgrund der Gesetzeslage eben keinen Zugang. Und das wirft sie immer wieder zurück. Und da denke ich, könnten wir als Gesellschaft an den Rahmenbedingungen Deutliches verbessern, sodass es den Menschen schneller besser gehen würde und sie eben auch ihr Leben wieder selber in die Hand nehmen können.
Das Leben selber wieder in die Hand nehmen, Herr der Dinge sein, die Termine auf die Reihe bekommen und. Wie lange hat es denn zum Beispiel in diesem Fall gedauert? Nur, dass man mal vielleicht auch mal eine praktische, eine plastische Vorstellung hat, wie lange sowas dauert, wie schwierig das ist.
Bei ihr hat das jetzt 2,5 Jahre gedauert. Das lag aber auch daran, dass sie, also die relativ kurze Dauer bei der schwierigen Lebenssituation, lag auch daran, dass das Unterstützungsnetz wirklich wunderbar war. Also dadurch, dass sie eben als schwer traumatisierte alleinstehende Frau 2 Kinder, Babys, Zwillinge zur Welt brachte, bekam sie direkt durch das Jugendamt eine sehr gute sozialpädagogische Familienhilfe an die Hand. Dadurch, dass sie eine sehr seltene Sprache sprach, innerhalb dieser Situation gab es tatsächlich an der Stelle auch recht gute Sprachmittlung und sie wurde sofort an uns überwiesen und dort gab es erstmal Stabilisierung, bis wir auch einen Termin bei einem Psychiater organisieren konnten, wo wir unsere Dolmetscherin als Vertrauensdolmetscherin mitgeschickt haben. Sie hat dann auch Vertrauen zu der Psychiaterin gefasst. Für sie war es sehr wichtig, dass das eine Frau war. Die Medikamente haben dann gemeinsam mit der Psychotherapie wirklich gut geholfen, aber es sind immer noch Dinge zu tun. Woran sie aber jetzt im Moment besonders hadert, und das ist vielleicht auch wieder etwas der gesellschaftlichen Verantwortung, ist, dass sie beispielsweise einen Arbeitsplatz angeboten bekam und sie würde den sehr gerne annehmen, aber sie durfte die ganze Zeit keine Arbeitserlaubnis erhalten. Jetzt könnte sie zwar eine erhalten, hat aber immer noch keine, obwohl wir ja eigentlich ab dem 1.1. das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht haben. Und insofern ging sie also wirklich mit ganz viel Mut und gestärkt zur Ausländerbehörde und dachte so, jetzt geht's mir doch so viel besser. Ich konnte sogar die Medikamente absetzen. Jede zweite Nacht kann ich schlafen. Ich habe mit Yoga angefangen. Ich spüre meinen Körper wieder. Der ist nicht nur taub. Ich möchte jetzt wirklich loslegen. Ja, und jetzt kriegt sie einen nächsten Termin in einem halben Jahr und hat einen Schein in der Hand, der heißt Fiktionsbescheinigung. Das ist gar nichts. Man weiß nicht, was dahinter steckt. Arbeiten kann sie so erstmal nicht. Wir hoffen jetzt darauf, dass wenigstens die Arbeitserlaubnis relativ zügig kommt. Aber von diesem Chancenaufenthaltsrecht ist bisher weit und breit keine Spur. Sie würde auch gerne einen Sprachkurs zum Beispiel machen, was bisher auch nicht gelingt. Also das bedeutet, was wir vorhaben in der Gesellschaft auf dem Papier, ist gut und schön und richtig. Und wie die Realität aussieht, ist eine andere. Und da sind wir in den psychosozialen Zentren oft so wichtig, um diese Menschen gut zu begleiten und sie zu empowern, in ihrer Gesundung zu begleiten, aber auch dafür zu sorgen, dass sie überhaupt zu ihrem Recht kommen.
Sie hat in der Heimat Jura studiert, haben Sie gesagt? Hier wäre das aber welche Arbeit gewesen? Was für ein Job wäre es gewesen?
Sie hat in der Sushi-Bar gejobbt.
Ja, da ist die Freude natürlich auf den nächsten Schritt. Man hat diese ganze Kraft und wendet sie auf und wird immer wieder zurückgestoßen.
Sie hatte tatsächlich auch sofort einen Symptomrückfall. Also das ist eben diese Traumareagibilität. Ne? Also die Menschen reagieren ganz intensiv auf das, was im Außen passiert. Und im Zweifelsfall ist es so, dass Menschen, die eine Traumafolgestörung haben, ihr Alarmsystem ist sozusagen auf 180 gestellt. Das wäre so ähnlich vergleichbar. Sie haben ein Alarmsystem in ihrem Garten und das schlägt aber schon aus, wenn Nachbars Katze da spazieren geht. So ähnlich ist das Alarmsystem der Menschen mit einer Traumafolgestörung. Sobald irgendetwas passiert, ist sofort Alarm. Und insofern war bei ihr auch sofort Alarm. Also hätte ich ein Bild gemacht von der letzten Sitzung vor dem Termin bei der Ausländerbehörde und danach hätten sie dieselbe Frau fast nicht wiedererkannt. Weil eben die Schlafstörungen wieder da sind, die Unruhe, die Angst vor Abschiebung. Was droht mir? Was droht meinen Kindern? Welche Perspektive habe ich denn? All das Kopfkino geht wieder los und sofort sind die Menschen eben nicht im Hier und Jetzt. Das ist ein Hauptteil unserer Arbeit, zu versuchen, dass die Menschen hier und jetzt wahrnehmen und nicht das Vergangene und die ständige Wiederholung der traumatischen Erfahrungen. An einer Traumafolgestörung zu erkranken, bedeutet quasi festzuhängen in diesen Erinnerungen. Teilweise oder vollkommen. Also das kann vielleicht nur olfaktorisch sein. Sie haben plötzlich einen Geruch in der Nase und denken, Mensch, das ist fies, das erinnert mich an was. Oder sie haben plötzlich die Geräusche, die Schreie wieder im Ohr. Oder ihr Herz pocht sehr schnell. Und gerade bei Folterüberlebenden stellt sich plötzlich wieder ein Schmerz ein, der direkt nach der Folter vorhanden war. Schulter wurde ausgekugelt zum Beispiel. Und plötzlich fühlt sich das wieder so an, obwohl die Schulter gar nicht ausgekugelt ist.
Wie ein Phantomschmerz.
Wie ein Phantomschmerz. Und dann ist wirklich die Aufgabe, dass die Betroffenen selber Methoden lernen, um sich selbst zu beruhigen und wieder zu reorientieren. Dass sie das wahrnehmen und dann mitbekommen, Mensch, wie komme ich wieder zurück ins Hier und Jetzt?
Das heißt also, Ihre Arbeit ist zentraler Baustein für die Genesung. Auf der anderen Seite haben Sie berichtet von der Realität gegenüber den auf dem Papier stehenden politischen Zielen, wie das Chancenaufenthaltsrecht beispielsweise. Meine Frage wäre, was kann ich tun, wenn ich als Bürger, Bürgerin in meiner Umgebung Menschen weiß, die geflohen sind, die zu uns gekommen sind. Ich kann jetzt nicht für die Aufenthaltsgenehmigung, für die Arbeitserlaubnis sorgen, aber was kann ich tun? Ich kann ja auch einen Beitrag leisten, um dieses Sicherheitsgefühl, um dieses Ankommen im Hier und Jetzt zu erleichtern.
Also in sehr vielen unterschiedlichen Herkunftsländern, die Menschen im PSZ kommen aus 56 verschiedenen Herkunftsländern, berichten oft unsere Klientinnen davon, dass die nachbarschaftliche Unterstützung eine Selbstverständlichkeit ist in der Heimat. Und das vermissen sie oft. Also es wäre insofern schön, einfach vielleicht generell ein guter Tipp, neue NachbarInnen hier kennenzulernen, vorbeizugehen, zu fragen, Kuchen vorbeizubringen, jemanden einzuladen auf einen Tee, auf einen Kaffee, zu fragen, wie es geht, auch anzubieten, bei Briefen zu helfen, die zu übersetzen, wobei auch deutsche Abiturientinnen das Behördendeutsch der Asylentscheide nicht verstehen werden. Aber es ist trotzdem
das
freundlich.
Kennen wir doch alle, oder?
Ja. Genau, es ist trotzdem einfach freundlich, diesen Zusammenhalt zu haben und vielleicht auch erstmal davon auszugehen, dass nicht jeder psychisch krank ist. Das sind sie nämlich nicht. Also die meisten Geflüchteten, die kommen, haben wirklich viele Ressourcen. Und wenn sie loslegen könnten, dann würden sie auch loslegen. Und daher erstmal so ein ganz üblicher, alltäglicher, nachbarschaftlicher, wohlwollender Kontakt. Und vielleicht erstmal auch davon auszugehen, dass die Menschen vieles mitbringen, was eine Bereicherung ist. Also jetzt keine Angst zu haben zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde mir so wünschen, dass wir über Flucht, aber auch über Migration, über Einwanderung einfach mal angstfrei miteinander sprechen könnten. Denn dann kämen wir zu völlig anderen Lösungen und Strategien. Und da sind wahrscheinlich die Geflüchteten in der unmittelbaren Nachbarschaft ein kleiner Baustein. Aber jetzt nicht zu denken, oh Gott, der hat Schlimmes erlebt, oje, oje. Oder auch nicht nach den Traumata zu fragen, sondern wirklich den Alltag miteinander zu feiern.
Ist das eine Angst, was falsch zu machen? Dann höre ich da raus. Von Seiten der, also von unserer Seite zum Beispiel auf die Geflüchteten zuzugehen und beziehungsweise nicht zuzugehen, weil man Angst hat, was falsch zu machen?
Ach so, das kann ich nicht beurteilen. Das ist mir bisher nicht so begegnet. Eher aus der Angst der Überfremdung.
Okay.
Also, dass Menschen denken, Mensch, meine Wohnung ist weniger wert, wenn jetzt hier daneben plötzlich eine Flüchtlingsunterkunft aufgemacht wird, anstatt sich ein Herz zu fassen und dahin zu gehen und sich vorzustellen und zu gucken, was vielleicht Sinnvolles möglich ist. Ich glaube, sobald individuelle Kontakte entstehen, ist es auch eine Entfremdung gegenseitig. Also das gegenseitige Befremden wird ja aufgelöst im Miteinander. Und da würde ich mir mehr Mut wünschen, denn das ist sehr lohnendes Miteinander.
Jetzt sind Sie seit weit über 20 Jahren tätig. Was bedeutet das für einen persönlich, wenn man jeden Tag Geschichten, Lebensgeschichten hört, sieht, dass Patientinnen und Patienten sich entwickeln, andere wiederum möglicherweise da ganz harte Rückschläge auch erleben müssen. Wie kommt man da persönlich mit klar?
Ich selber bin ja psychologische Psychotherapeutin und inzwischen seit 5 Jahren in der Leitung des PSZs und es ja macht uns im Team auch total stolz zu merken, was wir gemeinsam schaffen, wie wir gemeinsam Menschen wirklich gut unterstützen können, wie wir uns auch als Menschenrechtsorganisation begreifen an der Stelle, eine fachlich hochqualifizierte Arbeit zusammen leisten. Da gibt es die MedizinerInnen, die JuristInnen, es gibt eine Ethnologin zum Beispiel, sehr viele SozialarbeiterInnen, eine Sozialpädagogin, viele PsychotherapeutInnen. Wir sind ein internationales Team, was uns untereinander sehr bereichert und auch zusammenhält. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Arbeitsatmosphäre. Was die Belastung ist für uns, ist zum einen, wenn nicht so sehr es Menschen nicht so schnell besser geht. Ich finde, mit einem langen Atem in den 25 Jahren jetzt, also irgendwann kommt es zu dem Punkt, wo es den Menschen besser geht. Die Erfahrung haben wir wirklich gemacht. Aber wenn es dann trotzdem zu einer Abschiebung kommt, obwohl Menschen gute Asylgründe haben, und trotzdem abgeschoben werden. Das bricht uns dann schon das Herz, weil wir manchmal wissen, es gibt keine Zukunftsperspektive an diesen Stellen. Also ich weiß, wir haben eine Familie, die war erst gerade eingereist und die Frau kam auch aus der Zwangsprostitution und sie wurde entgegen aller Vereinbarungen einfach 5 Tage vorher abgeschoben, als ein Gutachten, eine Stellungnahme von uns erstellt werden konnte. Wir haben danach versucht, Kontakt zu halten, aber der ist dann auch abgebrochen und wir wissen, dass die Lage weiterhin desaströs war und das ist dann wirklich schwierig auszuhalten, wenn es den Menschen an der Stelle durch unsere Gesellschaft nicht erlaubt wird, ihren Weg zu gehen. Und ich muss noch eins hinzufügen, als Leitung ist es schon auch schwierig, wenn wir immer nur jährliche Verträge ausstellen können und die so hoch motivierten Mitarbeitenden sich dann im September arbeitssuchend melden müssen, aus Vorsicht heraus. Und dann die lange Jahre dabei sind, wissen, es geht sowieso im Januar immer weiter. Aber wenn Jobcenter dann auch Druck ausübt auf unsere Mitarbeitenden und sagt, nein, nein, ihr müsst euch jetzt bewerben und wir dadurch dann letztendlich auch ganz wunderbare Mitarbeitende manchmal verlieren. Das ist dann als Leitung schon schwer aushaltbar, weil wir natürlich auch gerne dann für unsere Mitarbeitenden möglichst sichere Bedingungen gerne schaffen würden. Und genau, das sind so die Punkte. Grundsätzlich ist es die bereicherndste Arbeit, die ich mir vorstellen kann. Und das teile ich mit dem gesamten Team. Und deswegen machen wir das mit ganz viel Freude.
Trotzdem wäre ich neugierig zu erfahren, wie so haben Sie sich oder gab es einen Schlüsselmoment, an dem irgendwann klar war, ich möchte mit geflüchteten Menschen arbeiten und hier Hilfe leisten?
Ach, da gibt es viele verschiedene. Aber wenn ich jetzt mal einen herausgreifen soll, dann, ich habe im Ausland studiert und damals wurde der sogenannte Asylkompromiss geschlossen und das Schengener Abkommen geschlossen. Plötzlich war Deutschland umgeben von sicheren Drittstaaten und das ist eine sehr, sehr, sehr bequeme Lage für Deutschland. Nach wie vor auch. Ich dachte, ui, jetzt, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, muss ich sofort gucken, dass ich, ich habe übrigens nur in den Niederlanden studiert, also nicht weit weg. Das klingt jetzt internationaler, als es vielleicht ist. Es ist Ausland, aber es war nebenan. Und als ich zurückkam, dachte ich, da muss ich jetzt sofort ein Praktikum machen, bevor möglicherweise da irgendwas schwieriger wird. Ich habe dann damals noch eine Kinderfreizeit mitorganisiert. Das war in Berlin organisiert für Kinder aus arbeitslosen Familien und Kinder aus Flüchtlingswohnheimen, um sozusagen 2 prekäre Gruppen zusammenzuführen, für Vorurteilsabbau untereinander zu sorgen und denen einfach mal schöne Sommerferien zu garantieren. Und in meiner Gruppe, für die ich zuständig war damals als junge Studentin, war ein 8-jähriger Afghane. Und Kais hieß er. Und er hat wirklich mit so, Zunge hing so quer, aus dem Mund total konzentriert gemalt und sagte zu mir, Frau Eva, ich male dir ein Bild. Und hat das mit einer Inbrunst und einer Begeisterung getan und hat mir danach dieses Bild gezeigt und mir fiel als 22-Jährige damals wirklich das Kinn runter, weil ich sah da einfach verschiedene Kriegsszenen, erklärte mir das dann auch in seinem bruchstückhaften Deutsch. Da ist der Onkel, da ist der Hubschrauber, da ist der Onkel tot, da hat das Haus gebrannt, da ist ein Körper und so weiter. Er erklärte mir das genau. Und anschließend gab er mir Stift und Papier und sagte, und jetzt malst du mir deinen Krieg, Frau Eva. Und dann musste ich ihm sagen, ich habe gar keinen Krieg erlebt. Und er guckte mich mit großen Augen an und sagte, wie alt bist du? Und ich sagte, 22. Und wo hast du die ganze Zeit gelebt? Und dann habe ich ihm erklärt, Und da wurde mir nochmal sehr bewusst, was es auch für ein großes Privileg ist. Und dass ja letztendlich der Krieg auch bei uns noch nicht so lange her ist. Und auch bei uns noch spürbar ist und Nachwehen zeigt in der transgenerationalen Traumatisierung. Und insofern hat so das eine das andere ergeben. Das war vielleicht einer der Schlüsselmomente.
Und dieser Junge war 8.
Ja. Ein Beispiel für Afghanistan, aber auch in Sri Lanka oder andere Länder, wo einfach Menschen über Jahrzehnte hinweg keinen Frieden erleben.
Wenn wir nochmal aufs PSZ kommen. Wie kommen die Geflüchteten zu Ihnen? Werden die überwiesen? Sie haben vorhin schon berichtet, es gibt andere, die natürlich wissen, da ist jetzt ein Zentrum, was unmittelbare Hilfe leisten kann. Oder kommen die untereinander in der Kommunikation so, dass sie so weit, dass ihnen von anderen Geflüchteten gesagt wird, da kann dir geholfen werden? Was ist der größte Ankerpunkt?
Der größte Ankerpunkt sind tatsächlich die Institutionen, die uns gut kennen, weil das deutsche Gesundheitswesen, auch die Sozialberatung, sind ja ganz schön kompliziert und ziemlich differenziert aufgestellt. Für jemanden, der noch gar nicht so lange in Deutschland ist, ist das gar nicht so leicht, da so durchzublicken. Wir haben natürlich sogenannte Come-ins, Menschen, die ohne Termin plötzlich auf der Matte stehen und was möchten. Das ist manchmal eine Herausforderung, weil wir ja mit entsprechender Sprachmittlung arbeiten und vielleicht wohnt diese Sprachmittlerin 80 Kilometer entfernt und die kann jetzt nicht spontan vorbeikommen. Wir versuchen dann schnell eine Lösung zu finden, auch möglichst schnell weiter zu verweisen, wenn das möglich ist. Zum Beispiel an eine gute Verfahrensberatungsstelle, eine Flüchtlingsberatungsstelle, die sich vor allem um das Rechtliche kümmern kann. Oder wenn es um Medikamente geht, die nächstgelegene Psychiatrie, einen Hausarzt oder andere Beratungsstellen, die sich insbesondere um die medikamentöse Einstellung kümmern. Also da gibt es gute Netzwerke, die wir auch brauchen. Dann tatsächlich auf Empfehlung. Also es ist relativ häufig, dass Geflüchtete irgendwann im Verlauf der Psychotherapie Nachbarin mitbringen, von einem Freund erzählen. Oder ich hatte einmal eine schwer traumatisierte junge Frau aus dem Kosovo und die brachte dann zunächst ihren älteren Bruder und die beiden gemeinsam dann noch den jüngeren Bruder. Die sind inzwischen alle Mitte 30 und waren eben in den Kriegswirren auseinandergerissen worden und hatten Furchtbares erlebt und waren zu verschiedenen Zeitpunkten nach Deutschland gekommen. Dann sind dann plötzlich 3 aus der Familie da. Oder wenn ein Kind bei uns angemeldet wird, vielleicht über die Schule, den Kindergarten etc., dann schauen wir uns natürlich auch die Eltern an. Wir gucken auf das ganze Familiensystem und dann kann es durchaus sein, dass dann vielleicht die Mutter bei der arabischsprachigen Psychotherapeutin in Behandlung ist, während das Kind bei der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Unterstützung findet und die gesamte Familie nochmal unterstützt wird durch unseren Juristen im Team, der das nicht komplett wie ein Rechtsanwalt übernehmen kann, aber der zumindest ein Auge darauf hält. Insgesamt haben wir eben aber leider viel mehr Anfragen, als wir Plätze haben. Also Kliniken melden sich zum Beispiel auch bei uns und sagen, hier wird jemand entlassen, hat er einen Platz bei euch? Wir haben niedrigschwellige Projekte, wie das Projekt Into Balance. Da gehen Menschen mit eigener Fluchtgeschichte und den flüchtlingsrelevanten Sprachkompetenzen heute durch uns geschult, durch uns finanziert, durch uns begleitet in die Unterkünfte und schauen, wie geht's den Menschen. Da ist einer 3 Tage nicht aus dem Zimmer gekommen, der andere fällt dadurch auf, dass er immer sehr laut ist. Beim dritten gibt's dauernd Familienstreit, da stellen die sich dann vor. Da ist es tatsächlich eine Herausforderung, dann Vertrauen zu schaffen unter Landsleuten, die einen plötzlich einfach so ansprechen. Was ist das für einer? Was möchte der? Inzwischen sind die aber auch sehr gut bekannt, die Into Balance StabilisierungsbegleiterInnen. Und dort, wo dann auch schwerwiegende Behandlungsbilder sein oder behandlungsbedürftige Störungsbilder sein könnten, werden die auch bei uns dann vernetzt, beziehungsweise auch sofort möglicherweise der sozialpsychiatrische Dienst hinzugezogen. Das ist so ein niedrigschwelliger Zugang, wo wir aktiv in die Unterkünfte gehen und schauen, wem geht es besonders schlecht, wer braucht ganz schnell Unterstützung. Und ansonsten ist das wirklich die Herausforderung. Ehrlich gesagt, alle 2 Jahre schrauben wir an unserem Aufnahmesystem herum, um das möglichst fair zu gestalten. Und das ist aber wirklich die Herausforderung, die begrenzten Kapazitäten fair zu verteilen und zu schauen, wenn jemand eben auch so weit ist, den Aufenthalt hat, einigermaßen Deutsch spricht, zu gucken, wie kann jemand auch dann den Absprung schaffen, vielleicht nur noch selten kommen, nur noch 1-2 Mal im Jahr oder vielleicht nur zu unserem Sommerfest vorbeikommen. Das sind oft sehr berührende Szenen dann, wenn ehemalige Klientinnen vielleicht den dritten Sohn durch den Flur schieben, der jetzt Abitur geschafft hat. Und das sind dann immer die Momente, wo Menschen dann wieder auf uns zukommen. Wir versuchen aber an der Stelle wirklich den Spagat zwischen PSZ soll ein Stückchen Ankerpunkt und Zuhause sein. Aber wir wollen eben auch Menschen aufnehmen können. Und dadurch müssen wir auch Menschen wieder entlassen. Und das ist so die Herausforderung.
Das spricht ja umso mehr für Ihre Arbeit, wenn eine Patientin oder ein Patient dann noch Familienangehörige mitbringt oder Freunde, Menschen, die man hier kennengelernt hat, dass sie es schaffen, so ein Vertrauen aufzubauen und so gut zu helfen, dass direkt der Nächste mitgebracht wird, ne? Und über Jahre bleiben die Kontakte offenbar, dann kommt man zu Sommerfest.
Ja, genau. Also wir müssen da wirklich versuchen, auch nicht abhängig zu machen. Denn ganz ehrlich, das ist natürlich nicht nur unsere großartige Qualität, hinter der ich stehe. Aber das ist natürlich auch die Tatsache, dass der Leidensdruck so immens groß ist. Und dann, also einer meinte mal während Corona, wenn ich hier hineinkomme, dann sehe ich eure Augen sogar über der Corona-Maske lachen. Ich sehe, dass ihr lacht. Und das ist oft eine Erfahrung, die dann im übrigen Alltag wenig gemacht wird. Also es sagt auch viel aus über die belastenden Lebensbedingungen im Außen, dass das PSZ da als so heilsam erlebt wird. Und das war auch eine große Herausforderung für uns während der Corona-Zeiten, da unsere Herzlichkeit, unsere Spontanität aufrechtzuerhalten, wo wir immer auch etwas zu essen und zu trinken anbieten und sei es nur ein Glas Wasser, was einfach auch wichtig ist, weil Menschen, die dann möglicherweise sich an traumatische Erinnerungen anfangen zu erinnern und so ein bisschen wegdriften, da kann es dann wichtig sein, kurz was zu sich zu nehmen und sei es nur ein Schluck Wasser oder ein bisschen Tee, um einfach wieder etwas reorientiert zu werden. Das ist so ein gustatorischer Reiz auf der Zunge, warm, kalt, bitter, der direkt schon mal hilft, so ein Stückchen mehr in der Realität wieder anzukommen. Und es dockt an, tatsächlich an so einer Gastfreundschaft, die in normalerweise die Regel ist in fast allen Herkunftsländern, wenn Menschen woanders zu Besuch kommen. Und daher ist es vielleicht ein bisschen anders als in einer kühlen psychotherapeutischen Praxis, wo so ein Termin nach dem anderen erfolgt, sondern es ist schon auch ein sehr lebendiges Miteinander, wo wir auch versuchen, eben so gastfreundlich wie möglich zu sein. Aber wie gesagt, dass sie das PSZ so schätzen, unsere KlientInnen, sagt eben leider auch was über den großen Leidensdruck und die Kälte oder auch die Ungerechtigkeit im Außen aus.
Und das bringt mich direkt zu der Frage, wenn ich sehe, was für eine wichtige Arbeit Sie leisten und auf der anderen Seite höre, dass Sie sagen, als Leitung des PSZ zum Herbst hin müssen unsere Beschäftigten sich arbeitssuchend melden. Wir würden gerne mehr Kapazitäten anbieten. Wer trägt das PSZ und was wäre notwendig, um all diese Voraussetzungen tatsächlich so hinzubekommen, dass man sagen kann, wir sind auf einer stabilen Basis und können auch die guten Teammitglieder bei uns halten?
Ja, das könnte jetzt fast meine Kollegin Monika König, die ökonomische Leitung, ist noch viel besser beantworten als ich. Aber aus meiner Sicht sind es eben die Tatsache, dass wir auch zuverlässige öffentliche Mittel, die wir erhalten, beispielsweise Bundesmittel über das Familienministerium, aber auch die Landesmittel, die ganz, ganz wichtig sind, ganz wesentlicher Baustein darstellen, werden eben immer nur in der Regel für ein Jahr, zuletzt jetzt bei den Landesmitteln immerhin mal für 2 Jahre gewährt. Häufig sind sie aber in keiner Weise kostendeckend, sondern das ist eine Kofinanzierung erforderlich. Das heißt, wir müssen weitere Projektanträge stellen. Auf EU-Ebene gibt es spannende Projekte, die wir wichtig finden, um innovativ zu sein. Zum Beispiel bei der Erkennung von Folterspuren, da zu schauen, bei der Erkennung und Rehabilitation von Folteropfern, Folterüberlebenden, sind viele europäische Ausländer wie Kopenhagen, London wesentlich weiter als wir. Da können wir ganz viel lernen. Es gibt das sogenannte Istanbul-Protokoll, wo es für uns auch wichtig ist, dass wir Projektmittel akquirieren können, um an der Stelle etwas Neues auf die Beine zu stellen und da zum Beispiel auch die Rechtsmedizin in Düsseldorf mit hinzuzuziehen. Es bedeutet, wir möchten auch gerne Projekte machen, aber wir hätten gerne eine Form der Regelfinanzierung. Finanzierung, eine Form des Grundstocks. Und es ist immer wieder die große Herausforderung, dass wir vorfinanzieren müssen. Also wir wurden zum Beispiel Mitte letzten Jahres gebeten für im Zuge der vielen Geflüchteten aus der Ukraine, die kamen, da kurzfristig bitte aufzustocken. Was haben wir als Leitung gemacht? Wir haben alle Mitarbeitenden gefragt, könnt ihr bitte aufstocken, könnt ihr bitte aufstocken? Viele Mitarbeitenden sind dann zu Hause ins Familiengericht gegangen, haben beraten, wie kriegen wir das hin? Kann ich mehr aufstocken? Wie machen wir das mit der Kinderbetreuung? Okay, geht. Alle gemeinsam haben aufgestockt. Und die Gelder kamen aber dann eben Monate später erst. Und das müssen wir vorfinanzieren. Die Menschen brauchen ja einfach ihre Gehalt. Und das ist wirklich die ganz, ganz große Herausforderung, dass wir eigentlich immer irgendwo eine reiche Schatzkiste bräuchten, um da permanent vorzufinanzieren. Da wir das natürlich nicht haben, sind wir eben auf Mittel zum Beispiel von der UNO-Flüchtlingshilfe angewiesen. Das ist für uns ganz, ganz wesentlicher Baustein, um tatsächlich kofinanzieren zu können. Aber wir müssen zum Beispiel auch viel Fundraising machen. Wir haben jetzt eine Aktion Radeln für Menschenrechte, wo eine Woche geradelt wird und wo wir dann hoffen, dass die Kilometer dann von Sponsoren eben gegenfinanziert werden und wir so eben an der Stelle auch kreativ sein müssen, um Fundraising zu betreiben. Lieber würden wir aber für Klientinnen da sein, 100% unserer Zeit.
Zeigt eigentlich, dass die Zivilgesellschaft mitträgt, eine Aufgabe, die von der Gesamtgesellschaft eigentlich getragen und übernommen werden müsste. Mhm. Die UNO-Flüchtlingshilfe, die ja zu 100% von den Unterstützerinnen und Unterstützern der Zivilgesellschaft lebt, übernimmt dann einen Teil davon. Und das kann natürlich nicht alles decken, so wie Sie das beschrieben haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, wo bleibt da eigentlich die gesamtgesellschaftliche Verantwortung für eine Aufgabe, die niemand in Frage stellen kann und niemand in Frage stellen darf.
Vollkommen richtig. Also wir hatten zum Beispiel bei unserem letzten Sommerfest, was wir mit viel Inbrunst gefeiert haben, nach all dieser furchtbaren Zeit der Corona-Pandemie, hatten wir einen ehemaligen Klienten, also der ist wirklich vor 15 Jahren, hat er schon seine Therapie beendet, aber der war dann plötzlich vorne und sagte, ich möchte jetzt das Mikrofon ergreifen. Es war überhaupt nicht abgesprochen und er sagte dann, hier stehe ich jetzt, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe jetzt einen Job in der Verwaltung eines katholischen Bildungsträgers, in dem Fall, ich habe geheiratet, ich habe drei Kinder, da ist meine Frau mit den Kindern, winkt mal, ja, und das alles wäre nicht möglich gewesen und ich denke wirklich, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es ist auch wirklich ein Profit für alle, für die Menschen, die es schaffen, in ihrem Leben dann hier anzukommen, aber eben auch für die gesamte Gesellschaft. Ich stehe da wirklich komplett hinter, dass es so viele Ressourcen gibt, die die Geflüchteten mitbringen und es keinesfalls nur so ist, dass wir mildtätig aufnehmen und lauter auf Dauer Erkrankte bei uns haben. Nein, das ist nicht so. Wenn wir die Bedingungen gut gestalten, wenn von vornherein wirklich schnelle aufenthaltsrechtliche Sicherheit raus aus den Gemeinschaftsunterkünften, wo Kinder keine reguläre Beschulung erfahren, zum Teil über Monate oder Jahre hinweg, wo die Gemeinschaftsunterkünfte jetzt gerade auch so überfüllt sind, dass sogar Familien getrennt werden. Es gibt dann so Gemeinschaftsräume nur für Frauen, nur für Männer, wo Schutzräume, die eigentlich vorhanden waren, für vulnerable Geflüchtete nicht mehr vorhanden sein können aufgrund der dichten Belegung, wo Menschen Zeuge werden von Abschiebungen. Wie soll ein Gefühl von Sicherheit entstehen, wenn hier mit Polizeieinsatz morgens früh Menschen abgeschoben werden? Das kann nicht funktionieren. Und insofern wäre es so wichtig, von vornherein schnelle Sicherheit, subjektive Sicherheit, Schutz vor Abschiebung, frühe Erkennung der vulnerablen Geflüchteten, zum Beispiel zu schauen, wer ist ein Folterüberlebender? Wir haben zum Teil Menschen, denen fehlt ein Unterarm oder ein Teil von der Schädelkalotte. Es ist auf den ersten Blick sichtbar, da stimmt was Grundlegendes nicht. Und nichtsdestotrotz wird dem nicht genügend nachgegangen, wie es eigentlich automatisiert der Fall sein müsste, wo wirklich staatliche Strukturen längst die EU-Aufnahmerichtlinien hätten umsetzen müssen, was wir immer wieder einfordern, wo auch unser Dachverband, die BAF, ganz tragend ist und da viel, viel immer wieder einfordert, wunderbare, innovative Projekte anschiebt. Aber das muss flächendeckend sein. Jeder Staat muss schauen, wer unter den ankommenden Geflüchteten gehört zu den vulnerablen Geflüchteten. Und da müssen dann schnell bessere Bedingungen geschaffen werden. Und das ist ja gar nicht immer die Traumatherapie. Für Einzelne ist das dann das, was wichtig ist. Und für andere ist es eine niedrigschwellige Beratung. Und für alle muss es sein, eine schnelle Sicherheit.
Für mich eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort. Und trotzdem würde ich gerne nochmal auf den Aspekt der Tabuisierung eingehen. Wenn wir sehen, welche Arbeiten sie leisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, welche Lebensgeschichten ihre Klientinnen und Klienten erlebt haben, hat die mangelnde Diskussionsbereitschaft oder die Tabuisierung in unserer Gesellschaft mit diesen Fragen dann auch etwas zu tun mit der mangelnden, möglicherweise mangelnden Unterstützung?
Ja, also ich glaube, die Tabuisierung betrifft eher generell psychische Erkrankungen. Ich glaube, da gibt es nur ein kleines Spektrum an psychischen Erkrankungen, was heutzutage en vogue ist und was benannt werden darf. Aber auch da gibt es oft Stigmatisierung. Da muss noch viel getan werden, generell bei psychischen Erkrankungen. Zum Beispiel auch bei Soldaten und Soldatinnen, die oft eben auch unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden und dann angeschlagen zurückkommen. Bei Rettungskräften, Rettungssanitätern, Feuerwehrleuten, all diese starken helfenden Berufe sind eben auch betroffen von psychischer Zerrüttung nach ihren Einsätzen. Und dass wir Menschen Grenzen haben und dass wir auch verletzbar sind, das darf eben auch sein. Und das wäre bestimmt hilfreich, darüber mehr zu sprechen. Ansonsten würde ich mir bei Geflüchteten eher wünschen, dass mehr über die Ressourcen gesprochen wird, mehr über die Erfolgsgeschichten, dass mehr deutlich wird, wozu Menschen in der Lage sind und fähig sind, wenn sie hier die Chancen auch erhalten. Das wird zu wenig gezeigt. Wir werden natürlich oft angesprochen von der Presse, um uns zu Traumatisierungen zu äußern, aufgrund dessen, dass wir so ein Zentrum sind. Aber da denke ich manchmal, meine Güte, es geht nicht nur um Trauma, sondern es geht auch um die Ressourcen. Es geht um die Menschen, um ihre Pläne, um ihre Kreativität, um ihre Ideen, um ihre Selbstbestimmung. Und auch die Tatsache, dass wir eben, finde ich, längst eine Postmigrationsgesellschaft sein müssten und dementsprechend uns verhalten sollten. Da ist halt noch tatsächlich relativ viel zu tun.
Ein ganz weiter Weg.
Ja.
Wir sagen danke.
Ganz herzlichen Dank, Eva van Kolk. Das war ein wunderbares Gespräch über eine sehr, sehr intensive und berührende Arbeit, die Sie mit Ihrem gesamten Team leisten im PSZ in Düsseldorf und in den vielen anderen psychologischen Zentren, die ja sehr viel Arbeit auch durch die Unterstützung der Zivilgesellschaft leisten können, wo man sich natürlich fragt, was kann getan werden und was muss getan werden, dass diese Arbeit tatsächlich auch auf einem soliden Grund erfolgen kann. Ganz herzlichen Dank.
Danke auch von meiner Seite. Alles Gute für Ihre Arbeit. Und ja, danke schön, Eva van Kolk.
Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Ihnen hier über die Arbeit zu sprechen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich.